Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, eine Sache haben wir schon geklärt. Die Falt ergänzt die drei Stichworte Vielfalt, Sorgfalt, Einfalt, auf die ich gleich zu sprechen kommen möchte. Dazu auch noch die drei etwas schräg wirkenden Adverbien, holistisch, perspektivisch und ikepanisch. Keine Panik, wir schauen uns alles der Reihe nach an. Und wir beginnen mit der Vielfalt. Stehen Sie auch auf Vielfalt? Oder können Sie die Frage gar nicht beantworten, weil Sie sich noch nie darüber Gedanken gemacht haben, weil die Vielfalt inzwischen so selbstverständlich ist? Aber gerade weil sie für uns so selbstverständlich, so gewohnt ist, will ich sie uns ein wenig ausführlicher für Augen halten, dass wir es auch noch einmal spüren. Wir sind es gewohnt, aus einer Vielzahl aus Möglichkeiten auszuwählen. Nahrung im Supermarktregal, 200 Käsesorten, aus denen wir auswählen können, oder noch mehr, Erdbeeren im Winter, alles, alle Zeit verfügbar. Oder Kleidung im Schrank. Jesus hat gesagt, fragt nicht, womit sollen wir uns kleiden. Wir fragen uns das ständig. Und zwar gerade wegen der Vielfalt, auch in unserem Kleiderschrank. Wir empfangen Fernsehprogramme aus 100 und mehr TV-Kanälen, wobei die scheinbare Vielfalt in Wahrheit oft ziemlich einfältig ist. Überall dieselben Quizformate, überall wird der Superstar oder das Next Talent gesucht und amerikanische Sitcoms laufen parallel um den ganzen Globus. Wir haben eine Bandbreite an Lebensformen und sozialen Bezügen, eine Vielfalt in der Beziehungsgestaltung, Patchwork-Familien, gleichgeschlechtliche Partnerschaften, Single, seriell, monogam, Lebensabschnittspartner und so weiter und so weiter. Eine Vielfalt. Und wir können auch aus einem bunten Strauß von Sinnangeboten wählen, religiös oder nicht religiös, der Markt der Möglichkeiten ist riesengroß. Und selbst wenn wir nur das Christentum anschauen, auch da eine Vielfalt an Konfessionen, eine Vielfalt an Ausformungen und Ausrichtungen, liturgisch, dogmatisch, charismatisch, fundamentalistisch. Und wer will, bastelt sich seine Patchwork-Religion oder wählt sich zumindest die Gemeinde, in der mehr los ist als anderswo. Wir sind eine Multi-Optionsgesellschaft. Der Schweizer Soziologe Peter Gross sagt, die Möglichkeit ist des modernen Menschen liebste Wirklichkeit. Könnte man lang drüber nachdenken. Diese Multi-Optionsgesellschaft, das hat natürlich Auswirkungen auf unsere Mentalität. Dieses, ich will alles und sofort, nach dem legendären Song von Queen, I want it all and I want it now. Es hat aber auch Auswirkungen auf unsere Identität. Daniel Brecht fragt, wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Wir spüren ja die Vielfalt oder auch die Stückhaftigkeit, auch in unserer Persönlichkeit, in unserem eigenen Ich. Und Vielfalt bedeutet natürlich auch, wir haben die Qual der Wahl. Natürlich, nur wer Optionen hat, kann entscheiden. Wer Optionen hat, muss aber auch entscheiden. Von Søren Kierkegaard stammt dieser Spruch, es gibt zwei Formen der Verzweiflung. Das sich Abstrampeln in Notwendigkeiten und das sich Abstrampeln in Möglichkeiten. Ich habe den Eindruck, die moderne Form der Verzweiflung, zumindest in unseren Breiten, ist eher die, dass wir uns abstrampeln im Meer der Möglichkeiten. Qual der Wahl, entscheiden heißt auch scheiden, sich trennen von anderen Möglichkeiten, die ich gehabt hätte, aber nicht gewählt habe. Scheiden tut weh. Wir müssen, auch das Peter Gross, der Soziologe, wir müssen Scheidungsenergie entwickeln. Ich weiß ja nie, ob ich nicht doch besser anders entschieden hätte. Das Gericht im Restaurant, was die anderen da serviert bekommen, Das sieht bedeutend leckerer aus. Der Urlaub. Hier regnet es und daheim ist das schönste Wetter. Der Film im Fernsehen, wahrscheinlich wäre der auf ProSieben spannender gewesen. Der Partner, ich hätte mich nicht so früh festlegen sollen. Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht doch was Besseres findet. Peter Gross behauptet, das Leben zeigt sich im Rückblick als Trümmerfeld verpasster und vermurkster Entscheidungen. Ich weiß nicht, ob Sie sich an der einen oder anderen Stelle wiedergefunden haben, vielleicht ertappt gefühlt haben. Das ist die Welt, in der wir leben. Auch als Christen leben wir in dieser Welt. Und angesichts der vielen Optionen bekommen wir auch als Christen leicht Sorgenfalten. Wozu wir aber aufgefordert werden, das ist Sorgfalt. Sorgfältig Christ sein. Das ist unser Predigttext, bitte bleiben Sie aber ruhig sitzen dazu. Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, weil wir in einer schlimmeren Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Im Griechischen steht da ein Wort, das Ihnen bekannt vorkommen dürfte für sorgfältig. Da steht Akribos, akribisch, mit höchster Genauigkeit, mit höchster Gewissenhaftigkeit und eben Sorgfalt. Christsein ist eine akribische Angelegenheit. Das geht nicht nebenbei, so nach dem Motto, naja, und dann bin ich auch noch Christ. Christsein betrifft das ganze Leben, sämtliche Bereiche, den Lebenswandel. Zwei Slogans, die ich als junger Christ, ich hätte fast gesagt, eingebläut bekommen habe, das hat man immer wieder gehört. Der eine Slogan war, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Das habe ich mir gemerkt, obwohl ich ein schlechtes Gedächtnis habe. Und der zweite Slogan war, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Das hat mich doch durch mein Leben bisher begleitet und manchmal auch verfolgt. Auch als Christen haben wir angesichts der Vielfalt immer wieder die Qual der Wahl. Uns bleibt auch als Christen das Entscheiden und das Auswählen nicht erspart, ganz im Gegenteil. Wir sind dazu besonders aufgefordert. Prüfet alles, schreibt Paulus einmal, und behaltet das Gute. Wir sollen der Auswahl besondere Sorgfalt widmen. Dazu brauchen wir aber Kriterien. Wir brauchen eine Perspektive, eine Zielvorstellung. Und da möchte ich Ihnen gerne drei Bilder geben. Drei Illustrationen für eine sorgfältige Lebensweise. Ich hoffe, dass das richtige Bild, die richtige Anregung für Sie dabei ist. Und hinter den schrägen Begriffen, das werden Sie gleich merken, stecken gar nicht so schräge Weisheiten. Das erste, Christen leben holistisch. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Wort schon einmal gehört haben. Ich habe es gebraucht, damit alles auf Ich endet. Also, es bedeutet nichts anderes als ganzheitlich. Wird ganz gern in der Esoterik verwendet, aber ist eigentlich ein Begriff, der auch aus der Philosophie, Aristoteles und so, durchaus stammt. Also ein Begriff, den man mit ganzheitlich übersetzen kann. In unserer Multioptionsgesellschaft besteht ja die Gefahr, vielleicht der vermeintliche Ausweg, dass die Dinge beziehungslos nebeneinander herlaufen. Eins hat mit dem anderen nichts zu tun. Wir switchen nicht nur von einem Kanal zum anderen, sondern wir switchen auch von einer Lebenswirklichkeit in die andere. Wir leben parallel unterschiedliche Identitäten. Und das tun wir ohne Probleme, solange wir nicht nach den inneren Zusammenhängen fragen oder gar die Frage nach dem Sinn des Ganzen stellen. Auf die Dauer macht uns ein fragmentarisches Leben aber unglücklich. Und der Wunsch nach Ganzheitlichkeit wächst. Man muss sich nur in einer Buchhandlung unter Lebenshilfe einmal umsehen. Da gibt es eine ganze Fülle von Ratgebern zum ganzheitlichen Leben, ganzheitlich Lernen, ganzheitliche Gesundheit, ganzheitliche Medizin, ganzheitlicher Ackerbau und so weiter und so weiter. Also das Wort ist präsent. Und es sollte auch für uns präsent sein, weil Ganzheitlichkeit ist auch Gottes Absicht für uns. Im Alten Testament wird berichtet, als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige. Geh deinen Weg vor mir und sei rechtschaffen. Der Alttestamentler Gerhard von Rath übersetzt das so: Wandle vor mir und sei ganz, beziehungsweise sei ganz mit mir. Das hebräische Wort Tamim bedeutet vollständig, vollkommen, einwandfrei, ungeteilt. Individuum bedeutet übersetzt ungeteilt. Und jeder von uns ist ein Individuum, also etwas eigentlich Ungeteiltes, Unteilbares. Wandle vor mir und sei ganz. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Achte sorgfältig darauf, dass dein Leben nicht in viele beziehungslos nebeneinander herlaufende Bereiche zerfällt. Und dann bin ich halt auch noch Christ. Setze alle Bereiche deines Lebens zu Gott in Beziehung. Spalte nichts ab, schließe nichts aus. Sei ganz. Das ist die Aufforderung, die an uns ergeht, aber ich denke, es ist auch eine Verheißung, es ist eine Aussicht, dass das möglich ist, dass das, was oft so beziehungslos ist, bei Gott zusammenläuft, bei ihm zusammen gesehen werden kann, und er möchte, dass wir das alles auch integrieren in unserem Lebenswandel. Und das leitet eigentlich auch schon zum zweiten Bild über: Christenleben perspektivisch. Das ist ein Wort, das Ihnen wahrscheinlich vertrauter ist. Vielleicht haben Sie ja in der Schule perspektivisch zeichnen gelernt. Wenn ja, dann erinnern Sie sich sicher daran, dass Sie in darstellender Geometrie etwas über Fluchtpunkte gelernt haben, auf die in einer perspektivischen Zeichnung parallele Gerade zulaufen. Also ein schönes Beispiel hier, diese Zeichnung. Bei einer perspektivischen Zeichnung werden zunächst die Fluchtpunkte, manchmal ist es nur einer, aber oft sind es auch zwei Fluchtpunkte, festgelegt. Und dadurch ergeben sich die verschiedenen Perspektiven, Blickwinkel, abhängig vom Standort des Betrachters. Da gibt es also einmal die Froschperspektive, da gibt es die Vogelperspektive. Als Christen perspektivisch leben bedeutet, die Bibelperspektive einnehmen. Gemäß dem Psalmwort, das wir eingangs gehört haben: Ich möchte alles, was ich tue, stets nach deinen Ordnungen ausrichten. Fluchten. Das hat nichts mit Flüchten zu tun, sondern das heißt auf eine gerade Linie bringen. Der Standort ist entscheidend. Und von ihm ausgehend die Fluchtpunkte. Was sind die Fluchtpunkte unseres Lebens? Sie liegen im Unendlichen, in der Ewigkeit. Wir sind von der Ewigkeit her gefluchtet. Schon bevor er die Welt erschuf, schreibt Paulus, hat er uns vor Augen gehabt als Menschen, die zu Christus gehören. In Christus hat er uns schon damals erwählt, dass wir heilig und fehlerlos vor ihm stehen. Also der Fluchtpunkt ist eigentlich sogar hinter uns. Und wir sind auf die Ewigkeit hin gefluchtet. Uns aber hat er bekannt gemacht, wie er nach seiner Absicht die Zeiten zur Erfüllung bringt. Alles im Himmel und auf der Erde wollte er zur Einheit zusammenführen unter Christus als dem Haupt. Vor allen praktischen Überlegungen, was wir denn so tagtäglich tun, brauchen wir immer wieder diese Perspektive, diesen Rahmen, diese Struktur, in die unser Leben eingebettet ist. Von der Ewigkeit her zur Ewigkeit hin. Unser Leben hat Ewigkeitswert. Von daher lohnt sich auch die Frage in unserem alltäglichen Tun: Was von dem allen hat eigentlich Bestand? Was ist es wert, gelebt zu sein? Was zielt auf Ewigkeit ab? Das dritte Bild: Christen leben ikebanisch. Ikebana, das ist nicht die japanische Niederlassung eines bekannten schwedischen Möbelhauses. Das ist die japanische Kunst des Blumensteckens. Und Ikebana zeichnet sich durch einige Merkmale aus, die durchaus auch für ein sorgfältiges Christsein von Belang sind. Das ist zum einen die Reduktion, die Fokussierung. In einer Beschreibung dieser Kunst des Ikebana lese ich, der Blumenmeister steht lange vor einer über und über blühenden Hecke. Schließlich schneidet er einen einzelnen Zweig mit einer Blüte und einem Blatt. Fragt man ihn, warum so bescheiden? Antwortet er, ein Zweig, eine Blüte, ein Blatt sagen unseren Augen mehr als tausend. Das zweite ist die sorgfältige Ausrichtung. Auch beim Ikebana, sowie in der Perspektive spielen Linien eine Rolle. Klassischerweise stehen sie für Himmel, Erde und Mensch. Das dritte, da sind wir ein bisschen zu früh dran, wieder zurück. Das dritte, alles hat seine Zeit. Das gilt für Ikebana. Die Materialien werden nach Jahreszeiten, Qualitäten ausgewählt. Also im Gegensatz zu alle Zeit, Zeit unserer Multi-Optionsgesellschaft, wo alles ganzjährig verfügbar zu sein hat. Was heißt demnach jetzt ikebanisch Christsein? Das heißt, von der Vielfalt zur Einfalt. Damit haben wir jetzt auch unser drittes Faltwort, Einfalt. Vom Leben der ersten Christen erfahren wir, Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Einfalt des Herzens. Das griechische Wort, das da steht, bedeutet Einfachheit, Reinheit, Schlichtheit, Geradheit. Es hat nichts mit Einfältigkeit oder geistiger Schlichtheit, Dummheit zu tun. Es erinnert eher an dieses Fokussieren, an diese Vereinfachung des Komplexen und der Vielfalt. Es erinnert uns an das perspektivische Christsein in Geradheit, in Ausrichtung auf Gott. Und es erinnert uns an die Begebenheit, von der wir in der Schriftlesung gehört haben. Martha, Martha, du machst dir so viele Sorgen und verlierst dich an vielerlei. Aber nur eines ist notwendig. Maria hat die gute Wahl getroffen. Sie hat sich für das unverlierbar Gute entschieden, das ihr nicht genommen werden kann. Der Soziologe Peter Gross spricht davon, dass wir Unterlassungsbedarf entwickeln müssen. Unterlassungsbedarf entwickeln. Lernen, Optionen loszulassen. Wir dürfen uns freuen, dass wir die Optionen haben. Aber dann müssen wir es lernen, Optionen auch loszulassen. Was das jetzt für unsere Freizeitgestaltung, für das Pflegen von Freundschaften bedeutet, für die Urlaubsplanung, für Anschaffungen, für das Essen, das auf den Tisch kommt, für das, wo wir uns engagieren an der einen oder anderen Stelle, das kann und sollte jeder und jede von uns natürlich selbst überlegen oder besser noch ausprobieren. Das zweite Merkmal aus Ikebana, die klassischen wichtigen Linien, die Linie nach oben zu Gott. Ich kann das jetzt ganz kurz machen. In Anbetung und Gehorsam, im Prüfen, was Gottes Wille ist, die Ausrichtung auf Gott hin. Die Ausrichtung nach unten, zur Erde, Verantwortung für die Schöpfung, für die Ressourcen, ein heißes Thema in unseren Tagen, in unserer Zeit. Und nach der Seite, die Ausrichtung, die sorgfältige, was haben eigentlich andere von mir? Dient einander jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, schreibt Petrus in seinem Brief. Sorgfältig ausrichten in diesen drei klassischen Linien. Und schließlich im Rhythmus leben. In der Natur hat alles seinen Rhythmus, den Takt, den haben wir Menschen erfunden. Karl-Heinz Geißler, ein deutscher Zeitforscher, sagt, der Rhythmus ist die menschliche Form des Umgangs mit der Zeit, nicht der Takt. Missachtet den Takt, werdet taktlos. Die Rhythmen sind als Botschafter der Natur und als soziale Konfigurationen Orientierungspunkte, die wir alle haben, die wir brauchen und die wir doch immer wieder suchen. Einer der wichtigsten Rhythmen ist der zwischen Arbeit und Ruhe. Das Sabbatgebot im Alten Testament, der Sonntag als Ruhetag, als Feiertag. Ein anderer Rhythmus ist der Biorhythmus, dem wir auch nicht ungestraft versuchen entgegenzuwirken. Wachzeiten und Ruhezeiten, Schlafzeiten. Ein vielleicht verloren gegangener Rhythmus oder wahrscheinlich hauptsächlich verloren gegangener, das Kirchenjahr wäre auch ein solcher Rhythmus. Die Jahreszeiten in ihrer Besonderheit schätzen und auskosten. Die Erdbeeren im Frühsommer wieder zu etwas Besonderem machen, um auf meine Erdbeeren nochmal zu sprechen zu kommen. Alles hat seine Zeit und alles zu seiner Zeit. Im Rhythmus leben, das können wir vom Ikebana lernen. Sorgfältig Christsein, holistisch leben, perspektivisch leben, ikebanisch leben. Das alles geschieht nicht von heute auf morgen. Also ich weiß noch, meine Zeichnungen in darstellender Geometrie, da bin ich immer ziemlich lang gesessen, bis ich das alles mit den Fluchtpunkten und so eingerichtet habe und dann noch in Tusche ausgeführt. Ikebana, auch wenn die Reduktion auf eine Pflanze, auf eine Blüte ist, es ist Arbeit und es muss geübt und gelernt werden. Und auch das holistische Leben, die Dinge zusammenzubringen, die Dinge nicht parallel nebeneinander herlaufen zu lassen, sondern sie in ein Bezugssystem zu bringen, das uns Gott auch anbieten möchte, das uns Jesus anbieten möchte in seiner Nachfolge. All das geschieht nicht von heute auf morgen. Es ist ein Weg, ein Werden, ein Gestalten, ein Fokussieren, ein Probieren. Und das Schöne ist, es ist nie zu spät, damit zu beginnen. Amen.